Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Chemie kennt keine Liga. Nein, eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Ich habe einfach nur Schnupfen mitgebracht aus dem Urlaub. So macht man das als Mitarbeiter des Monats. Julius Lukas ist im Urlaub, deswegen moderiere ich heute mal Fabian Wölfling. Und mit mir dabei sind, weil es geht wieder los und da fahren wir natürlich alles auf, Tobias Lubert und Christopher Kitsche. Quasi die geballte HFC-Kompetenz in einem Raum und außer mir auch die geballte fitte HFC-Kompetenz.
Das ändert sich dann bestimmt in ein paar Tagen.
Ja, Topfit, ja, alles. Ich verteile jetzt meine Aerosole. Christian Drosten ist entsetzt. Was haben wir? Wir haben den 22. Juli, einen Mittwoch, etwas später als sonst, aber wir haben noch ein, zwei Sachen abwarten wollen, die wir euch jetzt brandheiß in die Gehörmuschel reden. Am Sonntag geht es wieder los beim Greifswalder FC. Ich sage es jetzt einfach jetzt schon mal und später dann nochmal live und exklusiv bei mz.de. Jawohl, wir legen auch so direkt wieder los. Und wir haben einen bunten Strauß an Themen heute mitgebracht. Mit Start der Saison ist auch die Vorbereitung vorbei. Da werden wir nochmal schauen, was uns der HFC so gesagt hat auf dem Platz und personell. Wir haben ein Thema, das einfach traurig ist, aber an dem wir auch nicht vorbeikommen. Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken können, was es ist. Wir gucken nochmal auf die Startelf, die uns wahrscheinlich erwartet am Sonntag in Greifswald, auf die angesprochene Neuigkeit. Der HFC hat einen neuen Kapitän. Und wir gucken so ein bisschen in die Glaskugel und schauen mal, wer das am besten kann von uns. Da könnt ihr gerne auch mal notieren da draußen und am Ende dann sagen, der Wölfling, der hat wieder keine Ahnung gehabt. Und darauf läuft es wahrscheinlich hinaus. Aber wir haben so ein paar Kategorien, die stellen wir euch dann vor, wo wir mal wild tippen. Und dann ganz am Ende nochmal ein ganz kleiner Blick auf Greifswald. Und damit sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Tobias, ich fange mal bei dir an. Ich glaube, du warst der Mann der Vorbereitung, hast so viel gesehen wie kein anderer. Also auf jeden Fall mehr als ich, weil ich war im Urlaub. Wie ist denn der Eindruck vom HFC? Korrekt. Ist diese Mannschaft unschlagbar?
Unschlagbar nicht, weil sie hat ja die letzten beiden Testspiele verloren. Der Eindruck ist eigentlich doch ganz gut, finde ich. Ich habe letztens nach dem letzten Testspiel, nach der verpatzten Generalprobe, nach der ja immer eine geglückte Premiere dann folgen wird.
Wir reden uns das jetzt positiv.
Genau. Robert Schröder ist eigentlich grundsätzlich auch zufrieden, der Trainer. Die letzten Ergebnisse haben ein bisschen getrübt. Es gab ja dann eine 0-2 gegen Lok Leipzig. Und ein 0-2 vorher gegen Cottbus, auf das Spiel können wir ja nochmal zu sprechen. Grundsätzlich ist er aber zufrieden. Die neuen, so viele sind es ja nicht, 4 externe Zugänge, haben sich gut integriert. Bringen auch alle so ein bisschen ihre eigene Note mit in das HFC-Spiel. Ansonsten, Vorbereitung halt, ne? Ist schwierig zu beurteilen. Aber ich fand, dass viele Sachen, auch so was das neue System angeht, die zum Beispiel im Spiel gegen Cottbus schon ziemlich gut gegriffen haben. Also da hatte Cottbus dann doch schon über 60 Minuten arge Probleme mit dem HFC als Zweitliga-Aufsteiger. Hatte der HFC auch deutliche Chancen plus. Von daher, ich wird erstmal positiv gestimmt in die Saison gehen.
Das ist schön. Chris, wie ist dein Gefühl?
War ja tatsächlich so, dass ich jetzt nicht ganz so viel gesehen habe, aber ich sag mal, das Positive erstmal, keine Verletzungen, da immer ist ja immer Daumen drücken, also das hast du auf jeden Fall auf der Habenseite. Natürlich war so ein bisschen dieses Wochenende im Havelse-Schöning, das hatte man sich ja ein bisschen anders vorgestellt. Es gab dann trotzdem, glaube ich, so ein Teambuilding, haben ja so ein bisschen so ein Survival-Camp gemacht. Aber alles in allem immer schwer zu sagen, aber ich glaube, du hast dich nochmal gut verstärkt, du hast jetzt keine Verletzungen, Tests ordentlich, also gehe ich mal davon aus, dass das in Greifswald jetzt schon ganz gut aussieht.
Ja, der große Vorteil ist ja, dass der HFC jetzt nicht viel Findungsarbeit braucht, glaube ich, also das war ja auch so bedacht und so gewollt von Robert Schröder und Marian Unger, wahrscheinlich auch von Daniel Mayer noch, der dann gegangen ist nach Fürth, dass du halt jetzt nicht wieder wie die vergangenen Jahre eigentlich immer einen großen Umbruch hast, sondern du hast das Gros des Kaders zusammen. Du hast quasi 3 Stammspieler, würde ich jetzt mal sagen, dazugeholt mit Sofian Benjamina, Stanley Ratifo und im Tor Moritz Schulze. Und bei Benjamina und Ratifo, die sind ja so erfahren und haben so hohe Qualität. Ich glaube, die brauchen jetzt auch nicht viel Anlaufzeit, um in so eine Mannschaft reinzufinden. Von daher, ich glaube, das kann schon ein großer Vorteil sein, dass du jetzt nicht wieder alles von null aufbauen musst.
Über die Startelf, in der es ein, zwei Überraschungen gibt, werden wir gleich noch sprechen. Ja. Aber ja, wir hatten ja jetzt zwischendurch noch eine Folge, die wir gerne noch mal empfehlen an der Stelle.
Absolut.
Mit Robert Schröder. Ich fand sie sehr gelungen. Diesmal ja nur als Hörer. Da war viel drin. Ich finde, er war auch sehr offen, hat über vieles sehr offen gesprochen.
Ja.
Also auf jeden Fall gerne noch mal reinhören. Ist einiges passiert, quasi seit der letzten regulären Folge, auch noch mal im Kader. Ich glaube, so der größte Name, der vielleicht noch mal so auffällt, wo man dann doch sich gewundert hat, dass er jetzt so geht, ist Sead Polat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja der Einzige, der gegangen ist, jetzt in den vergangenen zwei Wochen. Da hat man sich sehr, sehr viel mehr erhofft, als er damals gekommen ist von Zehlendorf. Hatte ja auch einen ganz guten Start, finde ich, so die Rückrunde. Ich war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war an sieben Toren beteiligt in 13 Spielen. Und dann kam ja im vergangenen Sommer auch noch sein Trainer mit Robert Schröder. Die beiden haben ja bei Zehlendorf über anderthalb Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Also Sead Polat hat ja da in der Oberliga, als Zehlendorf aufgestiegen ist, man kann so sagen, alles kurz und klein gespielt, irgendwie an fast 40 Toren beteiligt gewesen. Dann in der Regionalliga auch 9 Tore gemacht in einem Halbjahr, sich so für den HFC empfohlen. Und da hat man eigentlich sich nur die Frage gestellt, wann explodiert er jetzt in Rot und Weiß? Die Antwort ist gar nicht. Es hat irgendwie einfach nicht so funktioniert. Er wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Und dann hat es ja schon Ende der vergangenen Saison das Interesse eines türkischen Vereins gegeben. Und ich gehe auch fest davon aus, dass das der türkische Verein ist, zu dem er jetzt hingewechselt ist. TK Trabzon war es, glaube ich, dritte Liga. Ja, da hat es noch nicht gepasst. Da hat der Verein noch nicht so die Bedingungen erfüllt, die der HFC gerne gesehen hätte. Weil Polat stand ja auch noch bis 2027 in Halle unter Vertrag und hatte sogar noch eine Option im Vertrag. Ja, jetzt hat es dann doch noch gepasst. Und ich glaube, es ist für ihn auch besser, weil seine beste Position, so die klassische linke Flügel, Spielerposition, die gibt es halt jetzt auch im neuen System von Robert Schröder nicht mehr. Setzt er jetzt eher so auf zwei Zehner, die so ein bisschen Narrenfreiheit haben mit Ratifo und Fabrice Hartmann. Ich glaube, es wäre sehr schwer geworden für Sead Polat, da in die Mannschaft zu kommen.
Aber trotzdem bedauerlich, ich denke natürlich.
Ja, absolut. Also war auch ein super Typ, muss man sagen. Mit dem konnte man sich wirklich richtig gut unterhalten. Sehr intelligent auch, meiner Meinung nach. Ja, aber es hat einfach sportlich nicht gepasst. So, das ist dann manchmal so.
Ich erinnere mich noch zurück an das Transfertheater, bevor
er überhaupt hier war. Ja, auch
und mit hin Elend. Und her und vielleicht sogar Arbeitsgericht und alles. Und dann dachte mir, es wird die Wunderflügelzange mit Fabrice Hartmann. Aber ja, es soll dann manchmal nicht so sein im Sport. Was auf jeden Fall nie und nirgends, nicht nur im Sport, sondern generell sein sollte, aber es leider immer und ja an vielen Stellen gibt und leider auch oft in Fußballstadien, ist Rassismus. Ja, man denkt sich, Vorbereitung, beste Zeit, irgendwie alle Mannschaften haben ihre Wunschspieler verpflichtet, jeder ist positiv und freut sich auf die Saison und dann ja, kommt so ein Testspiel und der HFC schreibt recht unverschuldet durch seine Fans ja, deutschlandweit mal wieder Negativschlagzeilen, was leider immer wieder vorkommt und ich glaube, wo wir auch schon diverse Podcast-Folgen drauf verloren haben über irgendein Fehlverhalten von Fans, ob es jetzt Gewalt oder was auch immer ist und diesmal war es auch nicht zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit eine rassistische Entgleisung. Und auch da, ja, Tobias, du hast heute viel Redeanteil, aber so ist das eben. Du warst vor Ort in Cottbus, hast alles mit erlebt.
In Finsterwalde.
Ja, es wurde ja nicht in Cottbus gespielt,
Entschuldigung. Ja, es ist wirklich ein riesengroßes Elend. Also vielleicht mal vorab das nochmal kurz rekapitulieren. Also Finsterwalde hat das Spiel ausgerichtet, weil da sehr große Verbindungen zu Cottbus bestehen. Der Präsident Sebastian Lemke ist Vereinsmitglied bei Finsterwalde oder ist Finsterwalder so und sein Sohn ist, glaube ich, Vereinsmitglied oder auch Spieler oder so. Ja, die haben das super gemacht, also großartig ausgerichtet. Das Gelände ist eigentlich gar nicht für 3000 Zuschauer ausgerichtet. Sie haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, das für 3000 Zuschauer auszurichten. Und es wurde auch garniert mit einem wirklich guten, coolen Spiel zwischen HFC und Cottbus und dann kommt halt irgendwie so nach 100, also es sollten 120 Minuten gespielt werden, 2x60 und nach 100 Minuten gab es so ein bisschen auf dem Feld kleine Rudelbildung, weil es auch sehr intensiv geführt wurde, das Spiel. Und dann gab es zwei Zuschauer, ich will die jetzt nicht Fans nennen, zwei Zuschauer im Bereich des HFC-Blocks, ja, die halt offenbar nur von Wand bis zur Tapete denken und dann halt dachten, sie müssen jetzt King Manu, Innenverteidiger in Cottbus, rassistisch beleidigen, Affenlaute machen und laut Sebastian Lemke reinrufen, er soll doch Bananen fressen gehen. Also es ist wirklich Wand bis zur Tapete, weil man muss ja auch mal sich vorstellen, beim HFC gibt es ja auch Spieler, schwarze Spieler. So, es ist
kognitive Dissonanz
nennt man das. Es ist wirklich, da fehlen dir tatsächlich alle Worte,
ja,
wie man so doof sein kann. Ich hoffe, ihr hört das. Es ist wirklich Unfassbar. Und ja, das Spiel wurde dann abgebrochen, Cottbus hat es abgebrochen, auch völlig zu Recht. Und so schaffen es dann halt, Marian Unger hat zwei Tage später zu mir gesagt, so innerhalb von 2 Sekunden schaffen es zwei, das hat er jetzt nicht gesagt, Idioten, einen ganzen Verein in Ruf zu bringen.
Man kann aber einfach mal sagen, Arschlöcher.
Ja, also es ist wirklich, es ist ein Elend. Und damit hat der FC zu tun wieder. Das ging auch rauf und runter, Sportschau, in der Lausitzer Presse logischerweise, überall. Und so wird halt der ganze Verein, auch die ganze Fanszene, nur wieder damit in Verbindung gebracht.
Es ist ja immer so die Frage, inwieweit kann ein Fußballverein in so einer Situation, was kann der da leisten, was muss der da leisten? Letztendlich sind es Zuschauer, die ins Stadion gehen. Man kann denen jetzt nicht vorher irgendwie die Gedanken aus dem Kopf ziehen. Und dass es jetzt in Deutschland viele Menschen gibt mit irgendwie reaktionärem oder menschenfeindlichen oder ich weiß nicht, ausschließenden Gedankengut, das wissen wir nun auch und die tummeln sich dann auch in den Fußballstadien, aber trotzdem sieht man auch den Verein irgendwo in der Verantwortung. Wie hat der HFC darauf reagiert? Was will er machen? Wie geht er damit um?
Na, in der Situation selbst kannst du ja wirklich nichts machen. Also die ganze Gesellschaft verroht, die ganze Gesellschaft rückt nach rechts. Man muss ja nur mal sich die Sonntagsumfragen anschauen, dass da eine rechtsextreme Partei immer ganz weit vorne steht aktuell. Ja, der HFC arbeitet präventiv, das hat Marian auch nochmal betont, mit mehreren Fanbetreuern, mit dem Fanprojekt. Man versucht da wirklich irgendwie was zu machen und die Leute zu sensibilisieren. Und das, ich glaube, bei vielen wird man so ein Denken nicht aus dem Kopf bekommen. Da ist man dann als Verein einfach ein zu kleines Rad. Ja, und das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist halt reagieren auf die Vorkommnisse. Der HFC ist noch dabei, die Identitäten der Täter festzustellen. Also es wurden 2 Leute dort abgeführt von der Polizei, aus so einem kleinen Seitenangang raus. Der HFC ist auch noch dabei, die Namen zu bekommen. Vielleicht hat er sie auch schon. Jedenfalls ist dann der nächste Schritt so, dass man alle möglichen vereinsrechtlichen Maßnahmen umsetzen möchte. Also Entzug der Mitgliedschaft. Man kann auch Stadionverbote aussprechen, zumindest für Halle, fürs Leuner Chemiestadion. Da gibt es jetzt noch keinen neuen Stand heute. Weil das sicherlich auch anwaltstechnisch etc. alles irgendwie safe sein muss, bevor man sich da als Verein irgendwie noch in die Nesseln setzt. Aber ich glaube, das wird passieren und das muss auch passieren. Also der HFC als Verein muss da einfach ein Zeichen setzen. Das haben sie auch schon angekündigt, dass sie das machen werden. Weil sonst öffnest du ja solchen Leuten noch mehr Tür und Tor.
Kurzer Einwurf vielleicht. Also ja, ist immer schwierig in so einer Situation. Aus welcher Ecke kommt das dann oder wer war das? Aber ich finde, als in der Situation kannst du dann schon, ja, hast du auch als Fan die Verantwortung, dann klar aufzustehen und den beiden dann sagen, ja, wie kann sowas sein, weil was, ja, sowas geht gar nicht hier reinzurufen. Also ich weiß nicht, inwieweit das dann in Finsterwalde auch passiert ist und auch generell im Nachgang, klar, der Verein hat natürlich als, ja, überdeckende Institution da Verantwortung, aber die Fanszene selber auch, sich da klar zu distanzieren. Und ich weiß nicht, ob man da schon noch ein bisschen aktiver sein könnte als Fanszene und das nicht nur immer so dem Verein überlässt. Also
klar.
Ist es so ein Zusammenspiel. Ja, aber da würde ich mir vielleicht noch eine aktive Rolle auch von der Fanszene wünschen und nicht nur immer sagen, ja. Einzeltäter. Ja, weil wenn das öfter vorkommt,
ja, klar, wenn das öfter vorkommt, dann sind das auch alles keine Einzeltäter mehr. Du hast auf jeden Fall recht, da müssen auch viel mehr Leute aufstehen und irgendwie so ein bisschen Zivilcourage zeigen. Aber du machst ja, absolut richtig, aber du kannst ja dann in dem Moment das dumme Gesabbel dann nicht mehr rückgängig machen, als genau, wenn du kannst aufstehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Finsterwalde war, dafür stand ich zu weit weg. Ich habe nur gesehen, dass dann auf einmal auch in den Zuschauerbereichen Tumulte waren, dass da King Manu, übrigens 1,95 Meter groß, so mit dem würde ich mich vielleicht nicht anlegen, da über die Barriere gegangen ist, glaube noch 1-2 andere Cottbusser Spieler, ob da jetzt irgendwie auch Fans des HFC noch was gesagt haben zu den eigenen Leuten in der Reihe, die da diesen Quatsch reingerufen haben, das kann ich nicht beurteilen, aber da sind auf jeden Fall auch die anderen Fans drumherum gefragt, irgendwie Zivilcourage zu zeigen und gegen so einen Scheiß aufzustehen.
Ja, es ist jetzt auch das. Soll jetzt nicht Whataboutism sein, aber es ist ja leider auch nicht nur ein HFC-Problem. Also wir erinnern uns letztes Jahr zum Beispiel in das Spiel von Lok gegen Schalke im DFB-Pokal und es kommt leider immer mal wieder vor.
Na, Cottbus hatte ja so einen Fall letzte Saison auch bei 1860 München. Ja. Da wollte ja Klaus-Dieter Wollitz und Co. wollten das Spiel auch schon abbrechen. Da greift dann aber der 3-Stufen-Plan des DFB, was auch völliger Blödsinn ist. Also wenn Rassismus ist, da gibt es keine Stufen, dann ist einfach vorbei und dann fällt halt dieses scheiß Fußballspiel aus. Ja. So, es gibt 1000 wichtigere Sachen als so ein scheiß Fußballspiel.
Ja. Ja, es ist, wie gesagt, immer mal wieder traurig, dass wir über solche Sachen sprechen müssen, aber es gehört auch dazu. Und man kann einfach nur hoffen, dass kleiner Zwischenhuster, der muss mir heute ab und zu mal verziehen werden. Alles für den Fisch im Weekend, keine Liga. Ja, dass da einfach dran gearbeitet wird, dass da ja auch die Fankurve eben darauf sieht. Ich glaube, bei den Ultras gibt es da ja schon auch so die Übereinkunft, so lasst euren Quatsch, wenn ihr den vielleicht auch so denkt, dann halt zu Hause im Stadion nur HFC, fertig, aus. Aber ja, es ist traurig, dass man über sowas reden muss. Das ist, glaube ich, einfach so. Und ja, dass Rassismus einfach scheiße ist. Ich sage es jetzt einfach nochmal. So. Und wer ein Rassist ist, ist einfach ein Arschloch und gehört eigentlich nirgendwo hin, wo sich normale Leute miteinander begegnen und ein Fußballspiel schauen wollen. So, war das jetzt die Brücke zurück zum Fußball? Ich versuche es zumindest.
Naja.
Nicht so gelungen, aber das ist auch immer schwierig. Das war auch schwierig damals nach den
Seilbrücke.
Randalen gegen Leipzig oder in Jena. Das ist halt immer irgendwie so, ja. Aber Fußball, Wochenende, Greifswald. Nach so einem letzten Vorbereitungsspiel ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer hat sich da jetzt in den Vordergrund gespielt? Wer hat sich vielleicht auch rausgespielt? Wie sieht die erste Elf aus? Da müssen wir ein bisschen mutmaßen, weil der letzte Test gegen Lok war sozusagen ein Top-Secret-Test, ja, kann man so sagen. Aufstellung.
Der war noch geheimer als geheim.
Rein. Selbst die Presse durfte nicht rein. Am Ende gab es nur das Ergebnis. Lok hat 2-0 gewonnen durch 2 Tore in der Schlussphase. Ja, aber wir wissen trotzdem durch einen gut informierten Tobias Lubert, wie die Startelf aussehen könnte.
Naja, es hat sich ja vorher auch schon so ein bisschen abgedeutet. Also im Tor wird Moritz Schulze starten. Ich glaube, das ist jetzt kein großes Rätselraten. Sven Müller, da ist ja die ganze Geschichte immer noch offen. Es waberte ja so das Wort Karriereende herum.
Von uns
gespielt.
Ja,
es wurde ja dementiert von Marien Unger. Er hat mir aber letztens jetzt auch nochmal erzählt, dass das alles noch so ein bisschen in der Schwebe ist. Nochmal kurz rekapituliert, er hat ja nach der OP im Herbst 2024 immer weiterhin noch Probleme am Nacken. Beschränkt sich aktuell auch auf seinen Job als Torwarttrainer. Das macht er gut, glaube ich. Und ja, da kam Moritz Schulze. Moritz Schulze ist auch der Einzige, der zum Beispiel bei dem Jubiläumsspiel im eigenen Stadion gegen Gornik Schapscha durchgespielt hat. Ich glaube, das war schon mal ein Fingerzeig und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt am Sonntag in Greifswald starten wird und dass Luca Bendel als wieder mal als Nummer 2 in die Saison geht.
Der ja eigentlich noch weg wollte irgendwann.
Genau, der eigentlich noch weg wollte, aber das Problem ist ja, dass sich das Keno Meyer, so ein Talent, was zurückgekommen ist nach einem Leihjahr in Bremen, hat, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, eine Infektion, glaube ich, nach einer OP an der Hand und wird auf jeden Fall jetzt noch für unbestimmte Zeit ausfallen. Das klingt alles so, als würde er nicht vor Winter wieder ins Training einsteigen dürfen und ich glaube, wenn Luca Bendel da jetzt gebraucht wird, der hat noch einen laufenden Vertrag, wenn jetzt kein Verein kommt, der irgendwie eine Mondsumme auf den Tisch legt, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dann wird er bleiben müssen.
Und die Stammtorhüterposten
sauren Apfel beißen.
Sind jetzt eigentlich auch weg bei den Clubs, ne?
Genau, also die, wenn sich da nicht irgendwer verletzt, was man keinen wünscht, dann ist da nicht so viel Spielraum für Luca Bendel persönlich. Auf den Außenverteidigerpositionen haben wir Marius Hauptmann rechts und Felix Langenhorn links gesetzt. Marius Hauptmann letztes Jahr ja auch unser Spieler der Saison geworden. Und Felix Langenhorn vor allem durch eine starke Rückrunde sich reingespielt. Dazwischen in der Innenverteidigung gibt es eine kleine Überraschung, also Burim Halili, dass der gesetzt ist, ist glaube ich klar und eigentlich haben wir man daneben Pascal Schmedemann erwartet, man erinnert sich dunkel an die an den Start der vergangenen Saison, wo er irgendwie der Mann war nachher den 6 Siegen, also er hat irgendwie alles wegverteidigt und irgendwie auch noch nach vorne so ein halber Spielmacher gewesen, aber ist aktuell so ein bisschen fahrig unterwegs, macht Fehler mit und ohne Ball, was man von ihm irgendwie gar nicht gewohnt ist. Hatte so eine Phase auch schon in der Rückrunde und ist deswegen jetzt so ein bisschen rausgerutscht. Weil Niklas Landgraf...
Vielleicht schläft er nicht mehr so gut.
Ja, das kann,
wir kennen
kann,
das
schon,
doch.
Kann schon sein. Weil Niklas Landgraf, das kommt halt auch noch dazu, Landi, der glaube ich nächstes Jahr dann 10 Jahre Jubiläum feiert, ne? Im kommenden Sommer beim HFC, der irgendwie gefühlt schon alles gespielt hat. Zumindest alles, was man defensiv spielen kann beim HFC. Wurde jetzt mal wieder in die Innenverteidigung gestellt, so aus der Not heraus bei Testspielen gegen Schöning und Cottbus und hat es richtig stark gemacht, also ich habe beide Spiele gesehen, hat das alles mit seiner Erfahrung wegverteidigt, so wie man Landi halt aus der dritten Liga kannte, so die vergangenen beiden Jahre waren ja nicht so, was er sich auch vorstellt, ist auch öfter mal Fehler unterlaufen und einfach nicht so souverän und fehlerfrei, wie man das kannte vorher, dafür findet er vielleicht jetzt wieder zurück. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, erstmal gesetzt mit Burim Halili. Davor haben wir dann zwei Mittelfeldspieler im Zentrum. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was komplett offen ist. Also da ist ja Niklas Stierlin im Angebot und Max Kulke landen die jetzt nicht mehr. Aber Lennart Becker, der eine richtig starke Vorbereitung gespielt hat, wollte ja eigentlich auch weg, hat seinen Wechselwunsch mehrfach hinterlegt. Hat sich jetzt aber durch den Test als Innenverteidiger irgendwie so ein bisschen in Form gespielt und hat jetzt auch im Zentrum gute Leistung gezeigt. Wer da die beiden Plätze einnimmt, das ist echt Rätselraten. Ich würde sagen, dass Max Kulke vielleicht einen kleinen Vorteil hat, weil er so ein Typ Taktgeber ist und weil Lennart Becker und Niklas Stierlin beide eher so über Intensität kommen. Dann haben wir davor die beiden Zehner, Ratifo und Hartmann, vorhin schon mal kurz angedeutet, so die Freigeister, die irgendwie machen können, was sie wollen und einfach für Überraschungen, Ideen sorgen sollen. Und ich glaube, vorne im Sturm ist auch relativ klar, dass Sofian Benjamina startet, der neu gekommen ist, der in der Liga irgendwie schon 60, 70 Tore gemacht hat, eigentlich immer getroffen hat, egal wo er gespielt hat. Und der von seinem, ich gehe davon aus, neuem Partner als Legende bezeichnet wurde. Buka Baro, da habe ich den Tag gesprochen. Hat auch eine gute Vorbereitung gespielt, viele Tore geschossen, auch gegen Cottbus mit Abstand der gefährlichste gewesen, zweimal Aluminium getroffen und bringt halt auch irgendwie immer so einen Überraschungsmoment mit. Also bei ihm weiß man ja manchmal echt nicht so richtig, was er macht, welchen Laufweg er nimmt, weil das wahrscheinlich auch nicht die klassische Profifußballausbildung ist, die er genossen hat über Guinea-Bissau und Portugal. Und ja, ich glaube aber, die beiden können ganz gut harmonieren nach vorne.
Chris, bist du zufrieden mit der Startaufstellung?
Also Lukas Ehrlich, ja, ist wahrscheinlich dann eher so in der Joker-Rolle. Ja, zufrieden, vor allem was Viererkette muss man immer sehen, weil man hat ja da auch viel getestet, ob die jetzt schon so eingespielt ist. Aber ja, man sieht ja auch jetzt an Tobias Vortrag, sage ich mal, dass man da durchaus einige Möglichkeiten hat. Und ja, also du musst da wirklich jetzt liefern in Greifswald, was so jeden Spieler angeht, weil sonst bist du dann schnell wieder ausgetauscht. Also das ist natürlich der Vorteil an diesem Kader. Aber spricht jetzt erstmal nichts dagegen, was so die Vorbereitung angeht. Klar, Schmiedemann ist sicher ein Spieler, der dann auch noch auf seine Einsätze kommen wird. Vorne hast du auch die Möglichkeit, dann Ehrlich hast du da in der Hinterhand. Ja, wird man sehen, aber ist erstmal auf jeden Fall eine Elf, mit der einem nicht bange sein muss, da ist man auf jeden Fall konkurrenzfähig.
Sehen wir noch irgendwo eine Baustelle? Irgendwas, wo wir denken, da sollten wir jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen?
Eine Baustelle würde ich das nicht konkret nennen. Die Frage ist halt, also Felix Langhammer, wie gesagt, sehr gute Rückrunde gespielt. Jetzt auch in der Vorbereitung hat er mir auch gefallen. Ist aber halt, straft mich jetzt nicht lügen, 20, 21, auf jeden Fall noch in keinem Alter, wo man konstant Leistung bringt wahrscheinlich. Er darf mich auch gerne lügen strafen. Du hast halt dahinter mit Romeo Trinco nur einen aus der A-Jugend hochgezogenen Spieler, 19 Jahre alt, erstes Profijahr. Ist halt die Frage, wenn jetzt bei Felix Langhammer vielleicht mal irgendwie ein kleines Leistungsloch kommen sollte oder eine Verletzung, reicht das dann schon? Beim HFC ist man erstmal entspannt, weil im Notfall kann die Position auch Pascal Schmiedemann spielen, im Notfall kann die auch Landi spielen. Ich glaube, so eine richtig akute Baustelle gibt es nicht. Wie Robert Schröder ja vor zwei Wochen schon gesagt hat, man hält die Augen offen, man beobachtet den Markt, wie man das so schön sagt und wie man das so schön macht. Ich denke auch mal, dass dieser sagenumwobene Markt auch erst irgendwann Mitte August nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird. Dann sind die ersten 4, 5 Spiele absolviert. Dann weiß jeder Verein schon mal so ein bisschen, wo er steht. Dann gab es vielleicht mal eine Verletzung. Dann kommen auch wieder Spieler auf den Markt, die jetzt noch hoffen, irgendwo in der dritten Liga unterzukommen und das dann aber nicht tun. Und ich glaube, dann könnte nochmal irgendwie was passieren. Und ich glaube, dass der HFC da irgendwie für fast alle Positionen dann offen wäre. Aber im Endeffekt muss dann halt jemand kommen, der dich auch wirklich besser macht. Ich glaube, man würde jetzt keinen holen, um Felix Langhammer vor die Nase zu setzen. Dafür vertraut man wahrscheinlich zu sehr auf die Entwicklung, die bei ihm möglich ist. Aber ansonsten hängt es halt immer davon ab, wer ist so zur Verfügung, wer macht dich vielleicht wirklich besser.
Ja. Also wenn man bei transfermarkt.de mal unter die vereinslosen Spieler gucken muss, seit 1. Juli sind die ja quasi da alle hingewandert.
Wann kommt Mo Salah?
Da gibt es schon noch ein paar. Leon Goretzka führt da die deutschen Spieler an.
Testspieler haben wir auch gerade an Bord.
Ja. Ja, also ein Testspieler, Max Herrmann, so ein sehr vielseitig Begabter, was Positionen angibt im Offensivbereich. Das ist eigentlich auch so das, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte. So einen, den man da überall hinschmeißen kann. Da gibt es auch noch ein paar spannende. Bentley Baxter-Bahn ist jetzt seit neuestem nicht mehr auf dem Markt. Elias Huth sind wir auch losgeworden. Also so ein paar, so tröpfchenweise fliegen die Spieler vom Markt und wir gucken mal, was noch passiert. Vielleicht eine Personalie noch ganz kurz, weil die Zeit schon wieder voranschreitet und wir ja auch noch Prognose machen wollen. Niklas Kastenhofer, wie ist da der Stand?
Unverändert zum letzten Mal, wo wir über Niklas Castanova gesprochen haben, glaube ich. Also Chris hat ja vor kurzem mit ihm gesprochen, deswegen gebe ich vielleicht mal an Chris rüber.
Sehr gerne.
Ja, es war ja so, er hat wirklich überraschend deutlich gesagt, dass er auf jeden Fall nochmal einen neuen Verein finden will. Aber ja, dass da eher noch ein bisschen so Stillruht der See ist. Ja, also ist natürlich auch jetzt keine einfache Situation. Er hat ja auch einen gewissen Anspruch. Also er wird jetzt ja schon
nicht zum BSV Ammendorf wechseln.
Genau, und ja, hat Auge gesagt, vielleicht ist die Marktlage gerade auch so ein bisschen schwierig, was auch seine Position angeht. Ja, ist auch klar deutlich geworden, sein schwerer Stand hier, also Nummer 4 hinter Finn Kastul, dann auch noch in der Innenverteidigung. Und das kann natürlich nicht sein Anspruch sein, als Spieler, der ja dritte Liga viele Einsätze hatte, also ist im besten Fußballeralter 27, oder jetzt vertue ich mich vielleicht auch gerade, aber ja, bestes Fußballeralter.
Wir brauchen eine Rechercheabteilung, die ab und zu mal uns korrigiert, also, wenn wir Quatsch reden.
Live. Ist schon davon auszugehen, dass er den Verein noch verlässt, aber ja, ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. Also wahrscheinlich tut sich da erst Ende August dann vielleicht was auf.
Ziemlich sicher nicht wechseln wird er zur VSG Altglienicke, weil die haben dann da doch noch ein, zwei andere Leute für die Innenverteidigung verpflichtet. Jetzt kam noch, jetzt habe ich eine Sprechpause gemacht, jetzt kann ich es ja auch auflösen. Wir haben natürlich noch die große News haben wir ja noch. Die habe ich jetzt natürlich verschwitzt. Das zeigt, dass ich keine Moderationserfahrung habe, obwohl ich hier alles gebe, um Julius würdig zu vertreten. Ich wollte hier die schöne Überleitung zur Altglienicke machen und habe dadurch natürlich die Jungs vergessen. Aber wir hauen sie jetzt trotzdem raus. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Burim Halili an dieser Stelle.
Ja, genau. Burim Halili ist neuer Kapitän des Halleschen FC. Niklas Landgraf hat das Amt ja jetzt die vergangenen beiden Jahre ausgeübt. Hat jetzt die Binde
das
aber.
Hättest du jetzt auch mal bei der Startelf sagen können, du.
Ja, ich dachte ja, dass du nochmal eine schöne Überleitung, nochmal eine schöne Brücke baust, aber.
Ja, ich war schon bei.
Wieder das Skript nicht befolgt. Nein, wir streiten uns nachher.
Jawohl.
Genau, Niklas Landgraf hat das Amt die vergangenen beiden Jahre ausgeübt, hat es jetzt freiwillig an Burim Halili abgegeben. Man hat ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das für Landi eher.
Ist die Wackersteine auf seinem Rücken losgeworden,
genau, ne? Eher so ein Rucksack war, Kapitän zu sein und anführen zu müssen. Weil ich glaube, er macht das auch ohne Binde. Ich glaube, das ändert an seinem Standing nichts und dass er jemand ist, der viel spricht und viel korrigiert und viel hilft, etc. Und Führungsspieler war ja vorher auch schon.
Vielleicht auch ein, zwei und, Gelben weniger jetzt.
Ja, durchaus möglich. Geht er weniger zum Schiri vielleicht. Genau, und Burim Halili kriegt jetzt die Binde. Der Turm in der Abwehrschlacht. Hallenser mit HFC-Binde. Also besser kannst du es eigentlich nicht machen. Hat ja wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren hier genommen, nachdem er aus Jena zurückgekehrt ist. Vor allem im letzten halben Jahr sich als Abwehrchef etabliert. Es war ja so ein bisschen im Winter die Frage, kann er Abwehrchef? Burim Halili hat es mit einem großen Ja beantwortet, deswegen auch einen neuen Vertrag bis 2029 bekommen. Und jetzt halt die Binde noch on top. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Wahl ist.
Ja, und ja, kann es jetzt eigentlich auf die nächsten drei Jahre mindestens bleiben. Vielleicht dann auch in der dritten Liga.
Ja.
Vielleicht mal aus dem Nähkästchen. Irgendwann im Winter habe ich mal mit Daniel Meyer über Burim Halili gesprochen und da war auch schon so ein bisschen der Gedankengang. Eigentlich ist das der designierte Landgraf-Nachfolger. Ist jetzt schneller passiert als gedacht, aber ja, erfüllt ja eigentlich alle Boxen, die man sich so vorstellt. Jetzt muss er es noch mit Leistung und Führungsstärke untermauern und dann schauen wir mal. Jetzt meine Überleitung, die funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr, deswegen einfach direkt. Chris, was hast du gedacht, als quasi jeden Tag in der Altglienicke der noch wildere Transfer aufgeploppt ist?
Ja, der Ruf hing ihn ja auch schon ja in den letzten Jahren ein bisschen nach. Da war das ja immer nur vereinzelt, dass da schon mal größere Namen kamen. Aber jetzt mit John Anthony Brooks, Tigazzi, dann ja, da hast du schon gedacht, ja, wie wird das finanziert? Und war natürlich auch die Frage, ja, du warst US-Nationalspieler, hast sicher nochmal andere Möglichkeiten als Regionalliga. Chigazi hätte jetzt auch in die zweite Bundesliga gehen können. Also ja, ist natürlich die Frage, die da überall im Raum stand, wie machen die das? Und ich denke da vielleicht schon ein Stück weiter, passt das auch zusammen, wenn man sich da so große Namen holt? Ja, kleiner Verweis auf die Weltmeisterschaft, natürlich Frankreich bis ins Halbfinale gekommen, aber die größten Namen schaffen jetzt noch nicht automatisch einen Titel. Also da gilt es ein bisschen abwarten.
Aber ich glaube, man kann festhalten, in Alt-Gienicke verdient man wahrscheinlich im Durchschnitt doppelt so viel als bei den anderen Regionalligisten. Auch wenn sie natürlich immer betonen, dass es auch weiche Faktoren gibt.
Also Thorsten Matuschke hat ja jetzt bei den Kollegen des MDR nochmal gesagt, dass das alles Bullshit sei.
Ja, natürlich.
Dass man einfach kreativer sei als andere Vereine vielleicht. Das würde mich auch mal interessieren, was vielleicht er mit kreativer meint.
Bei der Buchhaltung kreativ.
Ich weiß nicht, ob es dann
vielleicht für sollte das Finanzamt, nein, das habe ich nicht gesagt.
Für jeden Spieler noch ein ETF mit dazu gibt oder so. Ja. Aber John Anthony Brooks, gut, muss man auch sagen, der hat in den vergangenen beiden Jahren bei Hertha BSC original eine Minute Fußball gespielt, profimäßig, also Pflichtspieleinsatzmäßig.
Aber immer noch Gehalt 800.000.
Ja, genau, aber soll halt ungefähr, also ich weiß das aus einer ziemlich guten Quelle, roundabout 800.000 Euro Jahresgehalt gehabt haben. Also der spielt mit Sicherheit nicht für so ein durchschnittliches Regionalliga-Gehalt in Alt-Lienicke. Und wir können ja mal, so unseren Informationen nach, war Niklas Landgraf beim HFC der vergangenen Saison so mit roundabout 6.000 Euro brutto Topverdiener. Und HFC ist schon jemand, schon ein Verein, der glaube ich ganz gut zahlt in der Liga. Wahrscheinlich nicht ganz oben, aber mit Sicherheit in den Top 5.
Auf jeden Fall, ja.
So, und dann lass uns so ein Durchschnittsgehalt in der Regionalliga vielleicht mal 3.000, 4.000 Euro sein. Für Topspieler dann vielleicht so 6, 7. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brooks mit der Vita Torschütze bei der WM, 250 Bundesligaspiele, Champions League gespielt, bei Benfica Lissabon, bei Hertha, bei Wolfsburg. Der wird nicht für 5.000 Euro in der Klinik spielen.
Nein, auch nicht, wenn er den
und
Teammanager
auch kein, mag. Kein Cigerci, der mit Cottbus hätte in die zweite Liga gehen können und 170 Mal türkische Super League gespielt hat bei Gala und weiß ich gar nicht noch wo. Also.
Aber jetzt haben wir wenigstens auch die Galacticos in der Champions League des kleinen Mannes. Das ist doch auch schön. Aber wir haben es ja schon mal durchgezählt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Rahmen des Live-Talks, den wir mal ganz am Trainingstag haben, so ein bisschen überschlagen und sind bei 8 Mannschaften angekommen, die so. Ja, die es nicht alle sagen, aber die man so auf dem Zettel haben kann. Jetzt kommen wir eigentlich gleich zu unserem Meistertipp. Sollen wir nochmal die 8 Mannschaften durchgehen?
Vielleicht das können wir ja
ganz
können wir
schnell. Alt-Lienicke haben wir genannt, genau, HFC haben wir genannt.
Genau, dazu kommen dann aus Thüringen noch Jena, Erfurt.
Jawohl.
Und die sächsische Fraktion Chemnitz, Zwickau, Lok Leipzig.
Haben wir jetzt alle?
Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Also ich glaube, es waren tatsächlich nur 7 Mannschaften.
Nee, ich glaube, es sind 8. Warte mal, HFC, Alt-Lienicke.
Das ist jetzt peinlich.
Zwickau.
Wir hätten es aufschreiben sollen.
Jena, Erfurt, ich komme jetzt auch nur auf 7. Mensch, wen haben wir vergessen? Verdammte Axt. Verzeiht es uns.
Wir gehen es nochmal durch. Jetzt ist es auch egal. Wir haben Alt-Lienicke.
Aue, Mensch. Aue.
Ja, Sachsen,
du warst Aue. Hör mir auf.
Aue, ja. Das,
ja, die
das
haben noch nie Regionalliga gespielt. Von daher hat man die gar nicht auf dem Schirm.
Das war jetzt einer der Glanzpunkte in 2 Jahren. Chemie kennt keine Liga, glaube ich. Diese Nummer. Ganz schnell weiter zu unseren Prognosen. wir haben 4 Kategorien. Wer wird Meister? Wo landet der HFC? Wer holt die Torjägerkanone? Und dann gibt es von jedem noch einen Hot-Take, also eine etwas gewagtere Prognose, die vielleicht eintreten kann, aber wahrscheinlich vielleicht auch eher nicht. Chris, willst du mal anfangen? Wer wird Meister? Zack, schnelle Antwort.
Carl Zeiss Jena, habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt auch schon ein Hot-Take ist, aber die haben letztes Jahr lange um Titel mitgespielt. Jetzt natürlich, Elias Löder ist so einer, der die Regionalliga kennt, viele Tore macht, nicht viel Einfindungszeit brauchen wird. Kader ist weitestgehend zusammengeblieben, also ist das für mich der kommende Meister.
Tobias. Ich kleide mich im rot-weißen Lametta und sage, der HFC macht's.
Dann sage ich einfach mal, damit noch was Drittes im Topf ist, Aue. Auch wenn ich glaube, nach dem Abstieg, das ist immer schwierig. Aber das kann ich dann gleich nochmal begründen. Dann, ja, wo landet der HFC? Hat Tobias soeben beantwortet.
Chris? Der HFC landet auf Platz 3. Also wird da schon ein Wörtchen mitreden, aber es. Also ich sage mal, es kann auf jeden Fall reichen, aber ich gehe jetzt mal mit dem dritten Platz.
Ich sage Vize-HFC. Hinter Aue.
Okay, Trainingsauftakt, warst du noch ganz optimistisch, dass es reichen könnte, aber das war.
Da war die Kamera auf mir drauf und da waren alle beim HFC um mich drumherum. Nee, das kann sich schon ausgehen, aber vom Bauchgefühl her bin ich jetzt auch nicht beim Meister HFC. Mal gucken.
Torjägerkanone, dann macht er gleich mal weiter.
Jawohl, mein Torjäger schießt Aue zur Meisterschaft. Marcel Beer, ich glaube, der hat bewiesen, dass er in der dritten Liga sehr viele Tore schießen kann. Und der wird viele Bälle aufgelegt bekommen im schönen Erzgebirge und ich sag mal mindestens 20 Tore schießen und damit auch die Marke überbieten, die Jonas Niedfeld in der letzten Saison zur Kanone gereicht hat. Vielleicht sogar 25 und wenn er das schafft, dann geht vielleicht auch mein Meistertipp auf. Mal gucken.
Ich sag Elias Löder, der war ja auch schon in diesen 25 Tore, 26 Tore Bereich. Hat auch in der dritten Liga konstant getroffen. Ja, und ich habe ja den Meistertipp an Jena vergeben. Dann ist naheliegend, dass die auch vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen. Also Elias Löder, sage ich, Torschützenkönig.
Ja, ich bin auch bei Löder. Wie Chris schon sagt, er hat in der Regionalliga schon mal viele Tore geschossen, sehr viele Tore sogar. Hat er auch in Ulm eine fantastische Quote letztes Jahr gehabt. Dafür, dass er unerklärlicherweise irgendwie, wenn man die Quote sieht, gar nicht so viel gespielt hat.
Und komischerweise jetzt auch zurück ist zu Jena.
Ja, also er hätte bestimmt in der dritten Liga bleiben können, aber ja,
wer scheint weiß, ihm dazu gefallen.
Das bei den Kernbergen einfach wahrscheinlich einfach. Ich gehe auch mit Löder.
Gut, und jetzt noch der Hot Take. Die Zeit schreitet voran, wir müssen uns beeilen. Tobias, willst du mal Hot Take?
Ja, dann starte ich gleich. Ich sage, das ganze Projekt Altlinike scheitert nicht krachend, aber es wird sehr bröckelig und der Verein landet nur zwischen Platz 6 und 8, weil es einfach zu viele große Charaktere wahrscheinlich in der Kabine sind, die alle ihre Minuten haben wollen. Aber wenn du alleine in der Innenverteidigung den ehemaligen Kapitän von Saarbrücken hast, John Anthony Brooks und Damian Rosbach, der auch, weiß ich nicht, 200 Zweitligaspiele hat oder so.
Teure Bankdrücker
wird es ja geben. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ja, die Galacticos haben ja, glaube ich, auch nie die Champions League gewonnen, dann, als dann Beckham und Ronaldo und so da waren. Chris?
Ich sag mal, ja, es gibt spanische Verhältnisse, also wir haben da nur zwei Mannschaften, wie jetzt vielleicht letzte Saison oder drei, die da vorne die Meisterschaft unter sich ausmachen, Jena, Altklinike, dann der HFC als Dritter. Also es wird jetzt nicht so ein Hauen stechen, dass da acht Vereine irgendwie bis noch in die Schlussphase da Chancen auf den Titel haben.
Okay. Mein Hot-Take, ich bin ein bisschen kreativer geworden, weil ich den HFC jetzt schon nicht zum Meister getippt habe, habe ich ihn jetzt zur Tormaschine der Liga mir ausgedacht, habe mal geguckt, was ist die Bestmarke. In der Regionalliga Nordost in der Saison mit 18 Mannschaften hat Chemnitz mal 82 Tore geschossen. Ich sage, der HFC pulverisiert diese Marke, schießt also pulverisieren, das wäre ja schon deutlich mehr. Ich sage mal, er überbietet sie. Kommt also mindestens auf 83 und er schafft das, indem er vier Spieler hat, die mindestens zweistellig treffen. Und ich benenne die auch noch. Ich sage Sofian Benjamina, der trifft eh immer zweistellig. Bockerbauer hat ja schon zweistellig, macht einfach nochmal. Dann Stan the Man Ratifo, darf vielleicht die Elfmeter schießen. Dann kommt er auch auf zweistellig und Fabs Hartmann bleibt jetzt mal eine Saison endlich fit und zeigt das, was er kann. Und dann kommt er auch noch zweistellig. Und so haben wir schon mal 40 Tore mindestens von den Jungs und sind dann am Ende bei 83 Toren mindestens. Und der HFC wird damit auf jeden Fall viel Spaß machen und ja, mal gucken, ob sie mich dann Lügen strafen beim Meistertipp.
Sehr schön.
So, und jetzt noch ganz schnell die Abbindung, die aber wichtig ist, weil, ich sag's jetzt nochmal, Sonntag 14 Uhr Greifswald, MZ live dabei ab 14 Uhr, ist glaube ich auch sehr dankbar, weil es ist doch eine längere Fahrt bis an die Küste. Wer lieber ausschlafen will, kann dann ganz entspannt ein Bierchen am Gartentisch das Spiel sich angucken, bei dem der HFC 3 Punkte holen muss. Oder? Sind wir uns einig?
Ja.
Weil Greifswald ist nicht mehr das, Greifswald, was es mal war.
Sehr, 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 sehr großer Umbruch gewesen jetzt im Sommer.
Nicht nur Benjamina weg.
Genau. Das sind einige Erfahrene weg und es sind viele Junge gekommen aus Cottbus. Cottbus.
Jugendmannschaft, ne?
Genau, hat also es kam ja der Trainer kam aus dem Cottbuser Nachwuchs, der neue Sportchef kam aus dem Cottbuser Nachwuchs, war dort, ich glaube, NLZ-Leiter. Ich denke mal, dass
jetzt
vielleicht. Das vielleicht nicht, aber ich denke mal, ich glaube schon, dass das auch eine ganz gute Mannschaft ist, aber ich glaube, die werden ein bisschen brauchen, um in der Liga anzukommen, vor allem die jungen Spieler.
Und erste Minute, so ist zu hören, soll der Ball ja wieder ruhen, um ja die in die Sackgasse geratene Aufstiegsreform darauf nochmal aufmerksam zu machen. Ich glaube, das wurde auch angekündigt, ja.
Ja, ich erinnere mich, letztes Jahr war ich in Greifswald und ich weiß gar nicht, ob es erste oder zweite Minute war, aber auf jeden Fall war der HFC ruckzuck in Führung.
Das wird dann 40 diesmal, Sekunden oder so.
Das kann dann diesmal gar nicht klappen, wenn der Ball dann erstmal liegt.
40 Sekunden waren es, glaube ich, und Malik Fakro hat dann noch in der Nachspielzeit getroffen.
Serhat Polat hat damals noch ein Tor für den HFC geschossen. How the times.
Nee, du erinnerst dich falsch, er hat es vorbereitet.
Stimmt,
Damelang Jules hat's getroffen,
ja. War's. Ja, ich erinnere mich wirklich. Aber das Fischbrötchen war lecker.
Ja,
probierst das, du das diesmal, wa?
Das ist wieder die Erinnerung, die dann hochkommt. Ja.
Zwei Sachen würde ich noch sagen. Einen großen Dank an Schiffner67, der ist schon lange überfällig, der uns den goldenen Hallodri verliehen hat nach unserer Award-Folge. Da freuen wir uns natürlich sehr. Was verbunden ist mit der Aufforderung, kommentiert gerne auch jetzt wieder fleißig. Ja, gebt uns eure Tipps da, eure Hot-Takes. Vielleicht wer absteigt oder so. Was macht eigentlich Lok? Mal gucken mit Thorsten Ziegner. Und oder schreibt uns eine Mail at sport.redaktion@mz.de. Und ein letzter Hinweis noch, gerade reingereicht von der Marketingabteilung. Wir haben jetzt auch eine Mediathek zum HFC auf mz.de, wenn man ein bisschen sich da durchklickt. Und da kann man diverse Streams, unter anderem unserem Talk nochmal anschauen, aber auch noch Spiele von letzter Saison. Und ja, sozusagen einfach nochmal ein bisschen HFC-Zeit verbringen. Also wir rüsten immer mehr auf, was den HFC angeht. Und jetzt müssen eigentlich nur noch die Tore entsprechend fallen.
Man kann sich quasi mit so einem Spiel der vergangenen Saison schon mal in Stimmung bringen für Sonntag.
Unter anderem Luckenwalde, da bin ich dann draufgeklickt und es war ja ein 4-1, also warum nicht am Sonntag? Und dann kommt direkt Erfurt, also das ist ja echt gleich ein Kracher hier im Leuner Chemiestadion dann Sonntag in der Woche und danach gibt es dann wieder uns auf die Ohren. Ich dann hoffentlich ohne Resthusten, Julius müsste dann wieder da sein und dann gucken wir mal, ob wir dann mit 6 Punkten dastehen.
Ja.
Schön?
Sehr schön.
Danke euch und danke euch da draußen und bleibt uns gewogen.
Macht's gut.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.